Mich haben's bilden wollen. Lächerlich. Natürlich, als Bub, als so großer, hätte ich so einen Eingriff in meine Rechte auf Naturzustand gar nicht geduldet. Es ist ihnen nicht gelungen, meinen Bilderern. Ich habe die Wissenschaften zurückgewiesen, und diese verschmähten Geistestöchter stehen blamiert da vor mir, denn ich bin ein Beweis, wie viel der Mensch oft weiß, ohne dass er von Wissenschaften was weiß.
Sie hören heute die dritte Sendung einer kleinen Serie, die wir in den philosophischen Brocken diesen Sommer spielen. Die Serie geht aus von der hochschulpolitischen Diskussion Ende des vergangenen Semesters und wird bestritten für heute von Marek Bosuk, Günter Hefler, Herbert Rachowitz, Elisabeth Nemeth, Eva Waniek. Die Gestaltung dieser Sendung folgt einem kompositorischen Prinzip, das Herbert Rachowitz verantwortet. Die Musik basiert auf einer CD der Gruppe Wipeout Set New Parameters, die eine Nestroy-Verarbeitung vorgelegt hat, die auch schon in der vergangenen Sendung verwendet wurde. Zusätzlich gibt es Aufnahmen aus Nestroy-Couplets, einer ORF-CD, ein Couplet von Franz Imhoff aus den 50er Jahren und ein Monolog, den Robert Mayer im Jahr 2000 eingespielt hat.
Eine der guten Methoden, sich das vorzustellen, ist immer, wenn man nicht beginnt, die Universität sozusagen sich irgendwie da so auf den Tisch zu stellen und zu beschreiben, was jetzt diese Universitäten für Eigenschaften hat. Also da würde man eben normalerweise beschreiben, ja, eine Universität, da gibt es halt Lehrende und da gibt es Studierende und die tun irgendwas, die tun zum Beispiel Wissenschaft betreiben, also würde man dann so eine Klammer aufmachen und sagen, ja, die Universitäten, die betreiben halt Wissenschaften, dann wird auch gelehrt, also es wird auch Wissen vermitteln und Wissensvermittlung und also es ist weniger günstig, jetzt die Universität als das zu beschreiben, was man vor sich hat und wie sie sich selbst natürlich auch darstellt, auch in den Texten darstellt, die sie beschreiben oder in den Rechtsnormen, die sie als rechtlicher Gegenstand konstituieren, sondern man kann sich fragen, in welchen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen kommt denn die Universität irgendwo vor? Die Öffnung, die sich dadurch ergibt, ist klar. Also wenn ich diesen Fokus aufgreife, auf den Universitäten gehe zum Wissensproduktion, dann muss ich mir die Frage stellen, und in welchem Zusammenhang steht diese besondere Wissensproduktion an den Universitäten zu der Wissensproduktion insgesamt in einer Gesellschaft. Also ich werde Formen, sozialwissenschaftliche Formen der Thematisierung, wie in einer Gesellschaft Wissen produziert wird, suchen müssen. Sobald ich mit Wissen zu tun habe, werde ich sofort merken, dass Wissen jetzt nicht automatisch etwas ist, was zum Beispiel eine Produktivkraft ist und als Produktivkraft scheinbar ein unpolitischer Gegenstand. Also wer kann etwas gegen produktives Wissen haben? Niemand. Man braucht immer mehr produktives Wissen. Niemand wird sich dagegen sperren, dass es produktives Wissen gibt. Da braucht es nur gut organisieren. Es scheint überhaupt kein Gegenstand der Auseinandersetzung zu sein. Man wird aber sofort feststellen, dass es kein Wissen ohne Wissensansprüche gibt, also Ansprüche, die sich daraus ergeben, entweder über die Definitionsmacht, was Wissen überhaupt sein soll, zu verfügen, oder Ansprüche, die sich aus einem beschränkten Zugang zu einem bestimmten Wissen ergeben. Also ich werde sofort sehen, sobald ich Wissen habe, habe ich automatisch auch die Frage, wie Wissen verteilt ist und was mit Wissen im Zusammenhang steht. Wir wissen ja tatsächlich alle, dass es viele Dinge gibt, die man zwar kann oder vielleicht kann, aber deshalb noch lange nicht darf. Einfach weil da die Fähigkeit, die Kompetenz, die man jetzt im Sinne eines Könnens hat, eben noch nicht die Kompetenz im Sinne einer juristischen Zuschreibung, nämlich das Recht, das etwas zu tun ist. Ich könnte zum Beispiel da schnell noch ein Datum, das gern vergessen wird, das mich aber natürlich persönlich sehr interessiert, einzeichnen, das ist nämlich 1977 hat nämlich der Verfassungsgerichtshof eine nicht unwesentliche Entscheidung getroffen, nämlich er hat festgestellt, dass der ominöse Artikel des Staatsgrundgesetzes, in dem es eben heißt, die Lehre und ihre Forschung sind frei, tatsächlich auf alle Staatsbürgerinnen in Österreich anzuwenden ist. und nicht nur auf die habilitierten Professoren und Professorinnen der Universitäten. Das wäre so ein klassischer Beispiel, wo wir auf der einen Seite, auch in der gesamten Rhetorik, die wir immer verwenden, das Gefühl haben, seit 1872 haben wir ein Staatsgrundgesetz, wir haben ein Gesetz im Verfassungsrang, das die Freiheit der Forschung bedeutet. Alle haben sozusagen immer schon jetzt seit 120 Jahren Forschungsfreiheit und hätten das, wenn auch kein Mensch weiß wie, vielleicht sogar irgendwo einklagen können oder sich darauf berufen können. Und tatsächlich haben wir bis 1977 einen wirklich völlig homogenen Konsens, dass das ein Sonderrecht der universitären Lehrenden ist und sonst von niemandem. Das heißt, sobald ich über Wissen verhandle, werde ich mit der Frage stellen müssen, wer kann in einer Gesellschaft Wissensansprüche anmelden, wie werden sie angemeldet, wie werden sie durchgesetzt, in welchen Konkurrenzverhältnissen stehen diese Wissensansprüche. Wenn der Verfassungsgerichtshof 1977 sagt, nein, die Wissenschaftsfreiheit, die gilt eigentlich für alle und nicht nur für Universitätslehrerinnen, hat er sozusagen schon sehr viel an einer allgemeinen Empirie und einer allgemeinen Meinung für sich. Auf der anderen Seite kann man sich jetzt fragen, wie könnte man zu den realen Einsätzen der Universitätspolitik kommen, wie könnte man sozusagen, also welche Überlegungen könnte man anstellen, wie man zu Themen einer solchen Diskussion kommt. Also mir würde da zum Beispiel immer gleich was anderes einfallen als der Tafelschwamm, also mir würde traditionellerweise einfallen, wie tragen die Universitäten zur Aufrechterhaltung der Ungleichheit in einer Gesellschaft bei, wie tragen sie zur Reproduktion von Klassengegensätzen bei, von Benachteiligungen und Bevorzugungen in einer Gesellschaft. Also das könnte ja auch ein zentrales Thema von Hochschuldebatten sein. Wir haben es in den letzten 15 Jahren eigentlich immer nur so gehabt, dass man die Hochschule deshalb reformieren würde, weil die bestehenden Unterschiede weiterhin bestünden. Also vielleicht erinnern wir uns, also seit 1996 haben wir vor allem immer das Problem, dass die Hochschulen deshalb reformiert werden können, weil die bisherigen Reformen nicht zum Ausgleichen des gesellschaftlichen Widerspruchs beigetragen hätten. Aber trotz allem, wir könnten uns die Frage stellen, wie kommen wir zu den relevanten, möglichen politischen Einsätzen einer Hochschuldiskussion, wie kann man sozusagen diesen Raum füllen, welche Herangehensweisen würden sich da uns anbieten. Und eine der Herangehensweisen ist natürlich tatsächlich immer eine historische, indem man sozusagen jetzt ein Drittel der Tafel noch widmen. Man kann sich einfach in Erinnerung rufen, wie oft und zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Inhalten Universität oder die Universitäten zum Gegenstand von Reformen geworden sind und was jetzt die eigentlichen Einsätze, die politischen Konfliktlinien in diesen Reformen waren. Die Universitäten als Teil des Bildungssystems gehören sicher zu den am häufigst reformierten gesellschaftlichen Einrichtungen. Das gerät ein bisschen aus dem Blick, weil man meistens immer bei jeder Reform diese Auseinandersetzung zwischen einer endlos langen Tradition und einem irgendwie ganz neuen im Kopf hat und damit sozusagen diese permanente Beeinflussung von Bildungssystemen, also die Versuche, sie zu reformieren, dann irgendwie aus dem Blick verliert. Aber man kann sich jetzt eben nur mal kurz versuchen zu vergegenwärtigen, was jetzt die historischen Reformversuche der letzten, und ich sage mal jetzt für das österreichische Modell der letzten 130 Jahre waren. Also wir können ja eben jetzt beim UG 2002 anfangen. Das eben das Kunststück zusammenbringt, diese Reform-Doppelwelle auf einmal zu machen, weil bis jetzt hat man immer entweder einmal das Studienrecht und die Organisation der Studien oder die Organisation der Hochschulen reformiert. Also die 2002 bringt es erstmals zusammen, die Hochschulorganisation und die Organisation der Studien zum selben Zeitpunkt zu reformieren. Wir hätten eben sehr kurz davor haben wir das Studiengesetz 97, also die Neuregulierung des Studienrechts, auch in der Zeit übrigens natürlich gewesen davor und ähnlich heftige Diskussionen. Wir haben das OG 93. Dann haben wir eine relativ vergleichsweise große Lücke, was aber eher dafür, also kann sich dann versuchen zu fragen, warum manchmal die Reformen dauern länger werden, warum sie manchmal sich da so irgendwie dermaßen verkürzen können, dass manche Gesetze noch gar nicht in Kraft getreten sind, wenn die nächste Reformwelle sie schon wieder außer Kraft setzt. Wir haben eben das OG 75. Wir haben als ganz wesentlichen Reformschritt kurz davor das Allgemeine Studiengesetz 1966. Wir haben noch einmal davor die erste Universitätsreform in der Zweiten Republik, das OEG 1955. Und danach haben wir zwischen 45 und 38 sozusagen ein exterritoriales Phänomen. Wir haben das deutsche Universitätsrecht, wie das zum Beispiel ich, weil nämlich in österreichischen Universitätsgeschichten das nicht behandelt wird, kaum was weiß, weil ich sozusagen da bisher noch nicht in der Lage war, diese Lücke durch die entsprechende deutsche Literatur zu schließen. Okay, aber dann wird man jetzt sozusagen da meine, da muss man sozusagen jetzt dieses Zeichen machen, dass wir da einen kleinen Sprung brauchen, weil so die wirklich große letzte Modernisierungswelle ist ungefähr 1872, 1873 durchgegangen und es hat da irgendwie einen sehr diktatorischen Wissenschaftsminister gegeben, den Herrn Thun Hohenstein, der ist 1860 leider Gottes einem Regierungswechsel zum Opfer gefallen, 1860 Ende des Neo-Absolutismus in Österreich, dessen Beginn er eben halt miterlebt hat, nämlich 1849. Da beginnt die große Modernisierungsbewegung an den Universitäten der Monarchie. Und 1848 ist sozusagen der Anstoß für das Ganze, nämlich eben die diversen Revolutionsbemühungen in Europa und insbesondere auch in Österreich, die auch gerade im universitären Raum maßgebliche Forderungen nach Österreich getragen haben. Also der Import der Humboldtschen Universität, also des Humboldtschen Universitätsideals durch Studierende und Teil der Lehrenden ist vor allem durch die 1848er Revolution in Österreich sozusagen etabliert worden. Es hat dazwischen eine Unzahl von Gesetzesinitiativen und Vorschlägen gegeben, die zum Teil dann auch tatsächlich in dieser großen Reformperiode unter extrem konservativer Führung umgesetzt worden sind. Dann aber sozusagen erst tatsächlich nach der liberalen Wende gegen verschiedene Interessensgruppen durchgesetzt worden sind.
Dass Verdienste eine Sache sind, durch die sich der Mensch viele Verdienste erwirbt. Ich weiß aber auch, dass das Verdienst nicht immer belohnt wird. Jetzt könnt ich gerade der sein, bei dem's nicht belohnt wird. Wie kann man sich so einer Kränkung aussetzen? Ich weiß, dass man sich auf Verdienste nicht einlassen soll. Ich weiß, dass das Geld von den Weisen eine vergängliche Sache schimpfiert wird. Ich weiß aber auch, dass es sehr dumm ist, wenn so ein vergängliches Wesen wie der Mensch irgendeinem Gegenstand die Vergänglichkeit zum Vorwurf macht.
Also das heißt, der Text heißt Bildung im ersten Paragraphen, eine Kleinigkeit zur Hochschulpolitik. Das Universitätsgesetz 2002 wird die österreichische Hochschullandschaft einschneidend verändern. Im ersten Paragraphen der Regierungsvorlage ist der Ausgangspunkt bemerkenswerterweise in einer Sprache formuliert, die eher an die Zwischenkriegszeit als an das Firmenmodell erinnert, für das der Entwurf heftig kritisiert worden ist. Zitat: Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissen vollzogen. Man kann in diesem Passus Reminiszenzen daran finden, was in der Ersten Republik, Zitat, Entlastung des staatlichen Apparates durch autonome Pflichtenträger innerhalb berufsständischer Körperschaften, Friedrich Funder ist es, geheißen hat. Das ständische Moment des gemeinsamen Wirkens, im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden, das ständische Moment ist um das Streben nach Bildung ergänzt. Die Gegner der politischen Initiative zum Rückbau der seit 1976 praktizierten Form universitärer Mitbestimmung betrachten diese Zielvorgabe als Heuchelei. Die österreichische Hochschülerschaft demonstriert zur Verteidigung der Bildung gegen das ökonomische Diktat. Tatsächlich spricht das Gesetz im Weiteren nur von Ausbildung und Profilbildung. Aber das heißt nicht, dass die Demonstrantinnen und alle anderen, welche das vorgesehene Regime einer Wissensbilanz als kurzsichtige Strategie betrachten, festen Boden unter den Füßen hätten. Für den Erhalt der Bildung einzutreten ist ebenso hohl, wie in der Gesetzespräambel davon zu sprechen, dass auf den Universitäten das Streben nach Bildung vollzogen wird. Manfred Fuhrmann, emeritierter Professor für klassische Philologie an der Universität Konstanz, hat in einem eben erschienenen Reklambändchen eine Übersicht zur Geschichte des Bildungsbegriffes vorgelegt. Besonders hilfreich ist sein Hinweis, dass sich unter diesem Titel zwei deutlich getrennte Entwicklungslinien finden. Erstens ist die humanistische Bildung der Nachhall jenes aus der Antike übernommenen Verwaltungswissens, das die europäischen Stämme nach den Wirren der Völkerwanderung in die Lage versetzt hat, stabile Gemeinwesen aufzubauen und letztlich in Nationalstaaten weiterzuentwickeln. Zweitens ist der Begriff mit der Weimarer Klassik assoziiert. Das Bildungsbürgertum des 19. und 20. Jahrhunderts hat in der literarischen Aneignung antiker Stoffe durch kanonisierte Dichter ein Mittel gefunden, den eigenen sozioökonomischen Erfolg in die erhabene Form einer Kunstreligion zu fassen, deren Gottesdienste sich im Theater, Museum und Konzerthaus abspielten. Diese Attitüde ist seit einigen Jahrzehnten unhaltbar geworden. Darum hängt die Berufung auf Bildung eigentümlich in der Luft. Details können daran nichts ändern. Dennoch kommt jetzt eine unscheinbare Nebensache. Die große Debatte über Bildung wiederholt sich fraktal in einem Kultursplitter aus der Goethezeit. Iphigenie auf Tauris, Achtung, galt als ein Musterbeispiel der Inszenierung reiner Menschlichkeit. Das Land der Griechen mit der Seele suchend, verbringt die Tochter Agamemnons ihre Tage im unfreiwilligen Exil. Einige Schlaglichter auf Goethes Schauspiel reißen Lücken in die Bildungsseligkeit und machen deutlich, wie eine Revision des Strebens nach Bildung und Autonomie eventuell aussehen könnte. Löcher zu reißen erfordert eine Textur. Insofern bedienen sich die folgenden Bemerkungen des alten Musters, um seine Absichten im diffusen Klima der Kulturpluralität zu testen. Goethes Vorlage ist ein Drama des Euripides, Iphigenie bei den Taurern. Die Widrigkeit der griechischen Mythologie haben die Frau zu den barbarischen Skythen auf die Halbinsel Krim verschlagen. Das aus Turkestan stammende Reitervolk siedelt nördlich des Schwarzen Meeres und stößt in der Hallstattzeit bis in den bayerischen Raum vor. Für die Griechen ist es ein unzivilisierter Fremdstamm. Der Dichter des 19. Jahrhunderts übernimmt den Kulturbruch. Die schöne Seele Iphigenie ist im unterentwickelten Osten ein bedrängter Außenposten attischer Hochkultur. Ein Kommentar aus dem Jahre 1907, Achtung, salbungsvoll, demonstriert, wie der Deutschunterricht damals das Brett Goethe nutzte, um sich zu hohen Menschheitsidealen aufzuschwingen. Zitat: Um sie aus der eng begrenzten Sphäre des einseitigen und vor allem fremden und andersgearteten, sich stolz verschließenden Griechentums zur Höhe der allgemein menschlichen Anschauung, die alle Völker als gleichberechtigt ansieht, zu erheben, wie es die moderne Zeit im Gegensatz zum klassischen Altertum verlangt, dazu bedurfte es eines großen Scharfsinnes, eines feinen Gefühles und einer hervorragenden Dichterkraft. Die Handlung entwickelt einen Konflikt zwischen reinem Herzen und Überlebensstrategie. Iphigeniens Bruder Orest hat es auch auf die Krim verschlagen. Nach Barbarenbrauch müsste er geopfert werden. Die Priesterin Iphigenie schützt ihn davor und gerät in einen sittlichen Zwiespalt. Als Griechin will sie fliehen und zurück zu ihren Verwandten. Doch dazu muss sie König Thoas belügen. Mit ihrer priesterlichen Ausnahmestellung wäre es vorbei. Im Kampf zwischen Eigennutzen und Ideal wagt sie den demonstrativen Schritt, der Goethe zu einem Kronzeugen des bürgerlichen Humanismus gemacht hat. Sie verrät den Fluchtplan und liefert sich der Macht des Heerführers aus. Damit bezwingt sie, wie es so schön heißt, sein Herz. Er honoriert ihre riskante Menschlichkeit und lässt sie ziehen. Die Konstruktion sieht eine doppelte Entsagung vor, als deren Krönung ein Happy End humaner Lebensweisheit winkt. Radikale, an Selbstvernichtung grenzende Offenheit transformiert Machtverhältnisse und zivilisiert ungebildete Autoritäten. Dass eine Geschichte gut ausgeht, muss nicht bedeuten, sie sei aus Schokolade. Iphigenie eignet sich zur Weihestunde, aber mit einer leichten Drehung wird aus dem Theaterstück ein unverdaubarer Brocken. Das Opfer im alten Stil ist vermieden, aber die Sublimierung erzeugt neue Opfer. Und nach der atemberaubenden Logik Goethes trifft es den Barbarenkönig, während die Täterin Iphigenie davonsegelt. Er verliert die Priesterin, die ersehnte Partnerin, den alten Brauch und seine kriegerische Überzeugung. Das Einzige, was er dafür erhält, ist ein ungedeckter Wechsel auf Zivilisation. Es ist amüsant zu sehen, wie Goethes Text, in dem diese Erschütterung mitschwingt, vom Kommentar schöngeredet wird. Orest, der Krieger, versteckt sich hinter Iphigeniens reinem kindlichen Vertrauen und manövriert Thoas in die moralische Selbstüberwindung. Er verzichtet auf Rache. Aber damit nicht genug. Er soll, so will es die Schwester, in einem rührenden Appell, den Deal auch mit innerer Zustimmung vollziehen. Sie will ihn gegen sein Interesse zu einem guten Menschen machen und fordert dazu auf, ihr zum Abschied die Hand zu reichen. Die Bühnenanweisung sieht das nicht vor. Die letzten Worte sind das schmucklose »Lebt wohl« des Skythen. Die Menschlichkeit hat gesiegt, die Bitterkeit bleibt. Ein solcher Schluss war den Bildungsbeauftragten zu gewagt. Sie schreiben in einer Anmerkung den folgenden Kitsch in Goethes Stück. Zitat: Thoas reicht Iphigenie denn die rechte und spricht das kurze, durch eine Gebärde des Schauspielers zu erläuternde Abschiedswort. Zitat Ende. Unter dem Mikroskop ist sichtbar, dass Bildung eine Hypothek einschließt, die ihre Verwendung im ersten Paragraphen und auf Plakaten ins Lächerliche rückt. Die Schulkinder lehrt man Völkerfreundschaft. Die Volkswirtschaft setzt auf Expansion in den ehemaligen Ostblockländern. Die Fremdenpolitik dichtet das Land gegen Zuwanderung ab. Im Jahre 1800, als die Versfassung der Iphigenie in Wien uraufgeführt wurde, war diese Entwicklung noch nicht abzusehen. Aus Sicht der reichen Länder Europas, den Ukrainer zu feiern, der seine Geisel für einen warmen Händedruck freilässt, ist so absurd, dass es schon wieder interessant sein könnte. Zur feierlichen Einleitung eines Universitätsgesetzes taucht Goethes Bildungsbegriff jedenfalls nicht. So viel hatte der Staatsrat in Weimar gesehen. Der Weg zur Bildung führt über den Balkan. Und die Schulkinder, in einem zeitlos schönen Spruch, bittet Goethes Iphigenie die Götter, Zitat, rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele. Ohne Überstunden wird daraus keine Hilfe im Kulturkampf zu gewinnen sein.
Haben denn die Gelehrtesten schon was Unvergängliches gemacht? Wenn ihre schweinsledernen Geistesmumien, Bücher genannt, ein paar Säkulum dem Bibliotheksstaub getrotzt haben, dann geht der Geist auch den Weg des Fleisches. Eine elende Schabenfamilie frisst in ein paar Monat einen Folianten voll Unsterblichkeit, ohne besondere Magenbeschwerden zu verspüren.
Die Leute glauben nicht an die Kometen. Na, die werden Augen machen. Ich hab die Sache schon lange heraus. Das Astralfeuer des Sonnenzirkels ist in der goldenen Zahl des Orions von dem Sternbild des Planetensystems in das Universum der Parallaxe mittels des Fixsternquadranten in die Ellipse der Ekliptik geraten. Folglich muss durch die Diagonale der Approximation der perpendikulären Zirkeln der nächste Komet die Welt zusammenstoßen. Diese Berechnung ist so klar wie Schuhwix. Freilich hat nicht jeder die Wissenschaft so in kleinen Finger wie ich. Aber auch der Mindergebildete kann alle Tag Sachen genug bemerken, welche deutlich beweisen, dass die Welt niemand mehr lang steht. Kurzum, oben und unten sieht man, es geht rein auf dem Untergang los. Sie ist keine Ordnung mehr, jetzt sind die Sterne. Kometen müssten sonst verboten werden. Ein Komet reist ohne Unterlass um am Firmament und hat keinen Pass. Und jetzt riecht er so ein Vagabund und die Welt perputzt und stingelt's Grund. Aber lass mir das, wie es oben steht. Man sieht auch und, dass auf Ruin losgeht. Man traut in das zehnte Gewölbchen nicht nein, vor Glanz, den sie richten's, wird Feintempe ein. Der Zauberer Luxus schaut blendend hervor, die böse Fegrida sperrt noch das Gewölb zu. Da wird am halt Angst und Bang, die Welt steht auf keinen Fall mehr, lang, 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 die Welt steht auf keinen Fall mehr, lang, 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 die Welt steht auf keinen Fall mehr, lang. Timmes Zeichen, das ist auch eine Geschichte. Der Schütz trifft heute halt den Leben allweil nicht. Der Wassermann in so viel tausend Jahren hat den Fisch halt noch nicht gefangen, sie schwor. Mit der Jungfrau ist das auch eine Sache, ziehen ja alle die Zwilling nach. Aber lass mir das am Firmament, herumzicht mir, es geht jetzt los aufs End. Es geht auf der Welt alles schon so verkehrt, dass wir Häuser bauen jetzt unter der Erde. Jetzt bauen sie unter der Donau, ein Saal ist der Plan, weil noch nicht nur Leute schon im Wasser drin sind. Da wird einem halt Angst und Bang, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang.